Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 18. März.
Wer aber anderer Meinung ist, der soll CDU und CSU wählen und der weiß auch, warum er uns wählt. Der weiß, wofür wir stehen und dass wir das sagen, was wir denken. Dass wir das tun, was wir sagen und dass man auf uns sich verlassen kann.
So donnerte einst, Sie haben ihn erkannt, Franz Josef Strauß, der bei Juvare als moralische Instanz kauzig, geradlinig. So zumindest funktionierte die Selbstvermarktung. Der Strauß-Bewunderer und Ministerpräsident in Bayern, Markus Söder, trat in diese Fußstapfen, regieren mit Heiligenschein.
Ich sage euch eines, natürlich haben die Grünen Moral. Ich glaube, die haben zum Teil auch mehr Moral als wir. Die haben nämlich eine Doppelmoral und das sollten wir den Menschen in unserem Land endlich sagen, liebe Freunde. Wir haben das verdient zu hören.
Und jetzt Ende der Vorstellung. Der Selbstbereicherungsskandal im Millionengeschäft mit den Masken zieht weitere Kreise. Und diese Kreise sehen aus wie eine Schlinge um das CSU-Hauptquartier in München. Nach dem ehemaligen Unionsfraktionsvize im Deutschen Bundestag, CSU-Mann Georg Nüsslein, ist nun ein weiterer christsozialer Politiker im Visier. Es wird gegen Bayerns ehemaligen Justizminister Alfred Sauter ermittelt. Ein Präsidiumsmitglied der CSU und ihr Landtagsabgeordneter. Auch er soll kassiert haben, im Rahmen eines Maskendeals natürlich, die Pandemie als Cashcow. Alfred Sauter gehört zum Urgestein der CSU. In den 80er Jahren war er Bundestagsabgeordneter. Seit 1990 sitzt er im Bayerischen Landtag. Und auch er ist natürlich ein Strauß-Verehrer. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er vor Jahren schon, dass es unter Strauß in der CSU nicht so harmonisch zuging wie heute. Das waren noch Zeiten, wollte er uns damit sagen.
Die Vorbehalte, die unter den einzelnen Mandatsträgern gegenüber anderen bestanden haben, auch unter den Personen, die nach außen hin die Partei repräsentiert haben, die waren ungleich größer, als sie es heute erleben. Wenn sie sich allein vergegenwärtigen, die Auseinandersetzung beispielsweise zwischen Strauß und Häuble, wenn man sich überlegt, die unterschiedlichen Positionen zwischen Strauß und Koppel, da war schon Stimmung in der Bude. Im Verhältnis dazu ist es heute relativ ruhig.
Aber diese vermeintliche Harmonie heutzutage, die hat Alfred Sauter soeben selbst beendet. Der Staatsanwalt ist hinter ihm her. Und zwar ist er nicht Zeuge, sondern er ist beschuldigt. Der Markus Söder setzte sich denn gestern auch unverzüglich von dem Parteifreund ab.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, erneut gibt es schwere Vorwürfe und schwere Anschuldigungen, die insgesamt geeignet wären, wenn sie stimmen, das Vertrauen in die Demokratie, aber auch in die CSU nachhaltig zu schädigen. Deswegen ist es wichtig, so rasch, so transparent und so lückenlos, wie es nur irgendwie geht, diese Vorwürfe zu entkräften und aus der Welt zu schaffen.
Einer meiner ehemaligen Spiegelkollegen aus Berlin und dann auch aus Washington ist heute Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Gregor Peter Schmitz. Er ist ein Journalist ohne Furcht und Tadel und einer der bestinformierten Menschen in Sachen Maskenskandal. Seine Zeitung hat sich nämlich vor Wochen schon mit der ARD-Redaktion von Report München zusammengetan. Und zwar zusammengetan, um zu enthüllen, was enthüllt gehört. Und ich durfte in den vergangenen Tagen still und leise über die Schulter schauen. Gestern Abend habe ich Gregor Peter Schmitz erneut angerufen und mit ihm über den neuesten Stand gesprochen.
Man kann es nicht anders sagen, die Partei ist im Moment im Kern erschüttert. Heute ist sie zusammengetreten, die Spitze. Man darf ja nicht vergessen, Alfred Sauter zum Beispiel ist Mitglied des CSU-Präsidiums, also wirklich im allerengsten Führungskreis der Partei. Was dann aber heute im Laufe des Tages geschehen ist, ist, dass der Generalsekretär Markus Blume ihn ausdrücklich aufgefordert hat, alle Parteiämter ruhen zu lassen und sogar davon sprach, man werde alle Maßnahmen des Parteiordnungsrechts in Betracht ziehen. Das hörte sich fast an, als ob sogar ein Ausschussverfahren in Betracht kommen würde.
Das ganze Gespräch jetzt gleich nach dem Themenüberblick. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, hat mit der Journalistin Jagoda Marinic für den Podcast Die Überstunde eine der letzten Holocaust-Überlebenden getroffen. Esther Bescherano, 96 Jahre alt, war in Auschwitz, sie lebt heute in Hamburg.
Ich bin so begeistert von der heutigen Generation. Die sagen, wir wollen nicht, dass so etwas nochmal passiert.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski schaut auf die Hauptversammlung der Kaffeekette Starbucks. Und wir sprechen über eine irre Entdeckung im ewigen Eis, das so ewig ja auch nicht mehr ist. Und wir bewundern eine der ganz großen Sängerinnen im Popgeschäft, die jetzt am Ende ihres Lebens eine, naja, ziemlich durchwachsene Bilanz ziehen musste. Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Bei der CSU hat man das allerdings noch nicht so ganz verstanden. Einige ihrer Politiker suchten nämlich die Nähe, und zwar die Nähe zum ganz großen Geld. Die Pandemie als Geschäftsmodell, die Not, die Masken und die Provision. Gregor Peter Schmitz, der Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, ist mit seinen Reportern und die wiederum im Team mit der ARD, mit Report München, auf Faktenjagd gegangen. Wer hat wann, wie und warum die Hand aufgehalten? Und was bedeutet das Ganze eigentlich für CSU-Chef Markus Söder? Ich habe Gregor gestern Abend angerufen und wollte von ihm wissen, was bitteschön ist der Kern vom Kern dieser Affäre.
Es geht um die Verflechtung von Macht und Geld. Georg Nüßlein ist ja lange als eine Art Einzeltäter dargestellt worden von Seiten der CSU. Unsere Recherchen zeigen, die Verflechtungen gehen weit tiefer zurück und es geht wirklich um die engen Kontakte, die sich über viele Jahrzehnte teilweise aufgebaut haben in einem Bundesland, das eben sehr lange Zeit von einer Partei maßgeblich regiert wird, von der CSU, und wo diese Verlockungen auf beiden Seiten einfach da sind.
Also eine neue Amigo-Affäre?
Das Wort kursiert mittlerweile jetzt schon in Bayern und von der Wucht, die diese Affäre im Moment entfaltet, kann das durchaus verglichen werden.
Welche Rolle spielt der ehemalige Justizminister des Freistaates Bayern, Alfred Sauter, der ja nach wie vor Landtagsabgeordneter ist?
Alfred Sauter spielt eine sehr maßgebliche Rolle. Er verkörpert sozusagen dieses System. Sauter ist wirklich seit Jahrzehnten engst vernetzt in der Politik. Er war selber, wie gesagt, Justizminister, musste dann zurücktreten unter Edmund Stoiber, ist aber immer noch ein extrem gut vernetzter, sowohl Abgeordneter als auch Anwalt. Er betreibt eine sehr gut florierende Anwaltskanzlei zusammen mit dem CSU-Urgestein Peter Gauweiler. Und in dieser Affäre ist er verstrickt. Das war früh bekannt, das hatten wir auch schon recherchiert, weil er den Vertrag aufgesetzt hat für diesen Maskendeal von Georg Nüßlein. Er hat damals aber immer das gesagt, was er auch sonst immer gesagt hat zu seinen zahlreichen Nebentätigkeiten, dass er das eben als Anwalt gemacht habe und nicht als Abgeordneter. Doch der Argumentation scheint zumindest die Generalstaatsanwaltschaft in München im Moment nicht mehr zu folgen.
Denn die hat heute was getan.
Sie hat auch seine Büros und Warträume durchsucht, was schon ein erheblicher Akt ist, weil es ja auch um Anwaltskanzleien und Ähnliches geht. Und das ist heute geschehen. Also er ist offiziell auch da jetzt jemand als Beschuldigter geführt wird und gegen den ausdrücklich ermittelt wird, wegen des Verdachts der Bestechlichkeit.
Die CSU hat ebenfalls reagieren müssen, nachdem sie die Ereignisse ja um Georg Nüßlein versucht hat, auf selbigen zu konzentrieren. Aber wie hat die Christlich-Soziale Union in Bayern reagiert?
Also man kann es nicht anders sagen, die Partei ist im Moment im Kern erschüttert. Heute ist sie zusammengetreten, die Spitze. Man darf ja nicht vergessen, Alfred Sauter zum Beispiel ist Mitglied des CSU-Präsidiums, also wirklich im allerengsten Führungskreis der Partei. Was dann aber heute im Laufe des Tages geschehen ist, ist, dass der Generalsekretär Markus Blume ihn ausdrücklich aufgefordert hat, alle Parteiämter ruhen zu lassen und sogar davon sprach, man werde alle Maßnahmen des Parteiordnungsrechts in Betracht ziehen. Das hörte sich fast an, als ob sogar ein Ausschussverfahren in Betracht kommen würde. Auch Markus Söder ist danach aufgetreten und hat ausdrücklich noch mal erwähnt, jetzt müsse ganz umfassend aufgeklärt werden, und zwar auch sehr schnell. Und das ist schon bemerkenswert, mit welcher Schnelligkeit diese grauen Eminenzen wie Sauter nun fallen gelassen werden, weil die Partei einfach extrem um ihren Ruf fürchtet durch diese Affäre, die mitten in der Pandemie natürlich eine verheerende Wirkung hat. Und übrigens auch in den Umfragen, die wir ja auch regelmäßig erstellen, wo die CSU sehr deutlich zurückgefallen ist in Bayern, eine verheerende Auswirkung hat.
Könnte diese Geschichte auch die Kanzlerambitionen von Markus Söder tangieren?
Die Kanzlerambitionen von Markus Söder hängen ja eng mit Umfragen zusammen. Es läuft nach dem natürlichen Gang der Dinge auf den CDU-Vorsitzenden, auf Armin Laschet hinaus. Es ist immer in der CSU gesagt worden, es wird nur geschehen, dass Markus Söder Kanzlerkandidat wird, wenn er ausdrücklich gebeten wird von der CDU. Und das könnte eben geschehen, wenn Armin Laschet weiter den Umfragen schlecht daliegt und Markus Söder deutlich besser dasteht. Man sieht aber schon zuletzt während dieser Corona-Zeit, dass auch Söders persönliche Popularitätswerte deutlich abgesackt sind. Und natürlich ist so eine Affäre jetzt das Letzte, was er brauchen kann, wenn er überhaupt, was ja nicht ganz sicher ist, er hat sich ja nie ganz klar dazu positioniert, diese Option ziehen möchte. Denn wenn natürlich die CSU in einer Art Affärenstrudel versinkt und es nicht nur die CDU ist, in der Abgeordnete sich etwas zu Schulden kommen lassen, dann leiht das diesem Aufschwung des Markus Söder in Umfragen natürlich einen Dämpfer.
Aber lass uns noch mal über die Rolle von Georg Nüßlein sprechen, der immerhin ja Fraktionsvize der gemeinsamen Unionsfraktion in Berlin war und einen 600.000-Euro-Scheck sich erarbeitet hat als Provision für ein Maskengeschäft. Er hat dabei, entnehme ich der Geschichte der Augsburger Allgemeinen, nicht als Einzeltäter agiert. Gregor, erzähl noch mal, wie ist dieser Fall zustande gekommen und wer hat rund um Georg Nüßlein hier eine Rolle gespielt?
Ja, unsere Rechercheure haben sehr schön nachgezeichnet, wie genau das dann funktionierte in diesen verrückten Tagen, als ja alle Ministerien auch versuchten, krampfhaft Masken zu besorgen und viele Abgeordnete sich auch völlig legal einschalteten. In diesem Fall war es aber so, das wissen wir über einen Informanten, den unsere Rechercheure aufgetrieben haben, ein Unternehmer aus Bayern, der mehrere Millionen Masken hatte aus China und diese eben verkaufen wollte und sich nun an das Gesundheitsministerium wandte und diese an den Mann bringen wollte. Und dann selber kontaktiert wurde, und zwar von einem Lobbyisten, die E-Mail liegt uns auch vor, dieses Lobbyisten, der sich ausdrücklich auf Dr. Nüßlein bezieht, sagt, man kenne ja nun die beiden Geschäftsmodelle und man könne so ins Geschäft kommen. Also damit suggeriert, das Geschäft könne ablaufen, aber eben nur über sie als Mittelsmann und mutmaßlich dann mit einer entsprechenden Provision. Der Unternehmer hat dann von diesem Geschäft Abstand genommen, aber das zeigt das System oder die Mechanismen, derer sich Nüßlein bedient hat. Denn dieser Michael Kress ist ein alter Vertrauter aus JU-Tagen in Bayern. Nüßlein und Kress waren ungefähr zur selben Zeit in der JU aktiv. Der eine ging dann später weiter in die Politik, der andere ging ins Lobbying, war in Brüssel aktiv, in Berlin, hat um Kunden geworben mit dem Satz, wir wirken für sie im Maschinenraum der Politik. Und in diesem Maschinenraum der Politik hat er eben später seinen alten Vertrauten Nüßlein wieder getroffen.
Also ich fasse nochmal zusammen. Der Unternehmer hat die Masken, betätigt sich der Kontakte zu Georg Nüßlein und möchte an das Bundesgesundheitsministerium herantreten. Es meldet sich aber zunächst nicht Nüßlein bei ihm, sondern ein anderer JU-Spezel, Michael Kress, um dann wiederum zu sagen, Nüßlein und er würden diesen Maskendeal einfädeln mit dem Minister, aber dafür seine Provision fällig. Richtig?
Genau.
Der Minister in Berlin hat sich darauf nicht eingelassen und sein Ministerium. Dieser Deal kam zustande, aber ohne Provision, richtig?
Das ist richtig. Der Deal ist zustande gekommen. Der Unternehmer, mit dem wir als Informanten sprechen konnten, hat früh signalisiert, dass er unter diesen Umständen kein Geschäft machen möchte und nicht auf dieses Angebot des Herrn Kress eingehen möchte. Der Deal ist aber letztlich zustande gekommen im Verfahren mit dem Ministerium und da ist auch nach unserer Recherche alles sauber gelaufen.
Aber Georg Nüßlein hat an anderer Stelle seine Provision kassiert in einem anderen Maskengeschäft, was, wie du ja gesagt hast, sozusagen im Trend der damaligen Zeit lag. Masken waren knapp.
Sie waren knapp, deswegen gibt es ja auch ein gewisses Verständnis dafür, dass Abgeordnete sich überall eingebracht haben, wo das Verständnis eben aufhört. Und das sieht man jetzt sehr stark in den Fällen Nüßlein und Sauter, ist, wenn es dabei um persönliche Bereicherung geht.
Dann bedanke ich mich für diese Aufklärungsarbeit, Gregor, und wünsche dir und den Rechercheuren weiterhin viel Erfolg.
Danke, Gabo.
Fazit, wir bleiben dran. Diese Affäre hat ihren Höhepunkt noch nicht gesehen. In diesen Tagen engagieren sich viele Menschen weltweit gegen Rassismus. Also jenes noch immer weit verbreitete Denkmuster, das der französische Philosoph Albert Camus als Herabwürdigung der Menschheit bezeichnet hat. In unserem Podcast Die Überstunde, das Konzept, Sie kennen es, ein Gast, ein Thema, eine Stunde, haben sich die Gastgeber Jagoda Marinic und Michael Bröker mit dem Thema auseinandergesetzt und dazu mit einer sehr besonderen Frau gesprochen. Michael Bröker ist jetzt bei mir. Michael, erzähl uns mehr.
Ja, guten Morgen, Gabor. Wir haben mit Esther Bejarano gesprochen. 96 Jahre alt, eine deutsche Jüdin, die als Kind das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat. Warum? Weil sie im Mädchenorchester Akkordeon spielen sollte. Und so perfide, wie diese ganze Situation ist, sie hat überlebt, weil ausgerechnet der Hauptscharführer Otto Moll ein musikalischer Mann war und es liebte, dieses Orchester zu hören und sie spielen ließ, während er die anderen Menschen ins Gas schickte. Sie erzählte uns diese eindringlichen Erfahrungen ihrer Kindheit. Sie erzählt, wie ihr Vater von den Nazis weggeholt wurde und die Nachbarn nichts getan haben. Sie erzählt aber auch, wie sie zurückkam nach Deutschland, wo sie dann auf die NPD und Funktionäre in der Nachbarschaft traf, die sie vor der Haustür beschimpft haben. Es war kein einfaches Gespräch, aber ein sehr beeindruckendes. Und das Schöne vielleicht an dem, sie glaubt, trotz allem, was sie erlebt hat, an das Gute im Menschen. Hören wir doch einfach mal rein.
Du hast einmal erzählt, als dein Vater abgeholt wurde, haben die Nachbarn geschwiegen. War das so?
Oder mein Vater wurde abgeholt von den Nazis. Und die Leute haben hinter der Gardine gestanden und haben geguckt, obwohl wir sehr gute Beziehungen hatten zu unseren Nachbarn. Ja. Aber die haben sich wahrscheinlich nicht getraut, irgendetwas dagegen zu machen. Ja. Sie haben viel Angst gehabt wahrscheinlich, ja, weil sie dachten, aha, dann geht es uns genauso, wie es den Juden geht. Ne. Also ich meine, das kann man auch nicht aus, man kann das nicht, nicht abstreiten. Also ich glaube, dass viele Leute eben nichts gegen diesen ganzen Judenhass gemacht haben, weil sie gedacht haben, ja, wenn wir nicht gegen die Juden sind, dann werden sie uns auch genauso behandeln. Ja, das glaube ich schon, dass es viele solche Leute gab.
Trotzdem, nach dem, was Sie erlebt haben und was Ihr Vater erlebt hat, glauben Sie an das Gute im Menschen?
Ja, unbedingt. Ich glaube an das Gute der Menschen. Und ich sehe das immer wieder, ja, dass Schüler, wenn sie sehen würden, was ich für Briefe bekomme. Ja. Also es ist unwahrscheinlich, 12-Jährige, 13-Jährige, 14-Jährige. Ein 14-jähriges Mädchen hat ein Buch geschrieben über Auschwitz und über den Holocaust und über den Todesmarsch. Ja? Und ich habe sie gefragt, warum hast du denn dieses Buch geschrieben? Warum? Ich habe das Buch geschrieben, sagte sie, damit meine Mitschüler, damit die endlich mal begreifen, was damals geschah. Also solche Sachen kriege ich. Ich bin so begeistert von der heutigen Generation. Ja? Die sagen, wir wollen nicht, dass so etwas nochmal passiert.
Die Überstunde ist ein The Pioneer Original und ab heute, 18 Uhr, können Sie selbst diese Überstunde mit dieser sehr besonderen Frau hören auf thepioneer.de. Prädikat bewegend.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da steht ein Unternehmen heute im Mittelpunkt des Interesses, das wir alle gut kennen, die Kaffeekette Starbucks. Sophie, einen schönen guten Morgen nach New York. Was macht Starbucks bitteschön heute für dich so interessant?
Guten Morgen. Da gibt es gleich mehrere Gründe, außer den Kaffee. Einmal natürlich die Hauptversammlung, die sie gestern hatten, aber auch diverse Upgrades von Analysten, die offenbar sehr positiv gestimmt sind. Ein Verkaufsrating ist weit und breit nicht zu sehen. Den Anlegern waren auf der Hauptversammlung vor allem drei Themen wichtig: Diversity, die Pandemie und China. CFO Rachel Ruggeri sagte, das Balance Sheet und die Cash Balance von 5 Milliarden Dollar seien so gesund, dass sie sogar Schulden tilgen könnten. Und sie gehen von zweistelligem Umsatzwachstum aus. Die Aktie hat gestern ganz leicht verloren, steht aber immer noch mit einem dicken Plus da gesehen auf diese Woche, auf den Monat und auf dieses Jahr.
Viele Augen, Sophie, haben sich ja auf die Pressekonferenz der amerikanischen Notenbank gerichtet. Aber was bitteschön ist dabei rumgekommen?
Ja, die FED hat auf ihrer Sitzung Dienstag und Mittwoch den Leitzins wie erwartet eigentlich unverändert gelassen. Sie kauft derzeit Vermögenswerte in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat und das wird sie eben weiterführen, dieses Programm. Der FED-Vorsitzende Jerome Powell sagte, es sei noch nicht an der Zeit, überhaupt Diskussionen über die Reduzierung des Anleihenkaufprogramms oder steigende Zinsen zu führen. Sie wollen sehen, dass die Arbeitsmarktbedingungen erhebliche Fortschritte machen auf dem Weg zu maximaler Beschäftigung und dass die Inflation auf dem Weg zum 2%-Ziel ist. Die FED hat ihre Schätzungen für das Wirtschaftswachstum in ihren Prognosen seit Dezember auch angehoben. Jerome Powell.
The recovery has progressed more quickly than generally expected. And forecasts from FOMC participants for economic growth this year have been revised up notably since our December summary of economic projections. In commenting on the stronger outlook, participants noted progress on vaccinations as well as recent fiscal policy. Looking ahead, FOMC participants project the unemployment rate to continue to decline. The median projection is 4.5% at the end of this year and moves down to 3.5% by the end of 2023.
Die Notenbank rechnet damit, dass das US-Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr voraussichtlich um 6,5% wachsen wird, verglichen mit der vorherigen Schätzung von 4,2%. Die Notenbank sieht auch, dass die Arbeitslosenquote bis Ende 2021 auf 4,5% sinkt, von aktuell etwas mehr als 6%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Tina Turner, diese großartige Rock'n'Roll-Musikerin, die Popgeschichte im 20. Jahrhundert geschrieben hat, so viel Leid in ihrem Leben hat erfahren müssen.
I had an abusive life. There's no other way to tell the story.
In einer neuen Dokumentation von HBO. HBO steht für Home Box Office und die Dokumentation trägt den schlichten Titel Tina. Und in dieser Dokumentation Tina reflektiert die heute 81-Jährige über ihr Leben. Ihre Kindheit war geprägt vom gewalttätigen Vater und einer lieblosen Mutter. Mit 19 Jahren lernt Tina den Musiker Ike Turner kennen. Sie heiratete ihn und ging durch die Hölle. Er sei, so erzählt sie, ein bösartiger, ein gewalttätiger Mensch gewesen, der sie wie eine Gefangene behandelt habe.
I was the same what I was to him, which was, he knew already that I no longer cared about him and was paranoid about me leaving. He had already sensed that I was thinking of leaving. Mm. So that was the beginning of the end. Yeah. The beginning of the violence and how evil he was. It was every day, every moment. He was just a really, always angry with me. Oh, he treated me like I was a prisoner and he was the guard.
Right.
Nach der Trennung stand sie vor dem Nichts. Und dann, auch das gehört zur Tina Turner Story dazu, kämpfte sie sich solo nach oben und wurde dann eine der meistgefeierten Popstars der 80er und der 90er Jahre.
I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do.
Sie wollte, so ihr erklärtes Ziel, die erste schwarze Rock'n'Roll-Sängerin werden, die ganze Stadien füllt, wie sonst nur die Rolling Stones. Und genau das hat sie geschafft. Heute lebt Tina Turner zurückgezogen in der Schweiz mit ihrem deutschen Ehemann, der auch diese Dokumentation produziert. Der Film kommt im Sommer 2021 in die deutschen Kinos. Hoffentlich klappt es.
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Forscher an Bord des deutschen Eisbrechers Polarstern einen Sensationsfund gemacht haben. Was ist da passiert? In der Ostantarktis ist ein Eisberg mit der offiziellen wissenschaftlichen Bezeichnung A74 vom sogenannten Brunt Shelf Eis abgebrochen. Eine Fläche so groß wie das halbe Saarland. So große Eisberge brechen auch in der Antarktis nur etwa alle 10 Jahre ab. Bisher hatte das Eis den Meeresboden bedeckt. Jetzt aber war der Boden erstmals erreichbar und damit auch erforschbar. Das hat die Männer und Frauen von der Polarstern neugierig gemacht. Sie sind hingefahren und haben das Gebiet und vor allem hier den Meeresboden erkundet. Und was haben sie entdeckt? Naja, ein bisher noch nicht registriertes Ökosystem. Überraschend artenreich, sagt das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, das dieses Forschungsschiff Polarstern betreibt. Es sind beeindruckende Bilder, die uns jetzt erreichen. Mindestens 5 Fischarten. Und 2 Arten von Tintenfischen, außerdem Seegurken, Seesterne und andere Weichtiere. Bislang alles unbekannt. Vor allem aber fanden sich dort Tiere, die sich auf Steinen festsetzen und Partikel aus dem Wasser filtern. Es ist eine erstaunliche Lebensvielfalt in einer Region, die für Jahrzehnte von dickem Eis bedeckt war und die kein Sonnenlicht gesehen hat. Mich erinnert dieser spektakuläre Fund an Atlantis, die versunkene Stadt, die ich in meinen Träumen oft schon durchwandert habe, begleitet von dem schottischen Singer-Songwriter Donovan. Ich wünsche Ihnen nichts Geringeres als einen großartigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.